Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge vom Seebrücke-Podcast Das Megafon. Ich freue mich sehr, heute mit Elisa hier zu sein und aufzunehmen.
Hallo zusammen, auch von meiner Seite. Ich freue mich auch sehr, mit dir hier heute zu sein. Hallo Kara.
Ja, hi. Genau, ich bin Kara und habe vor langer Zeit mal hier mit aufgenommen und jetzt wieder und freue mich sehr drauf, das heute hier mit Elisa zusammen zu machen. Und es gibt auch gleich ein paar Änderungen oder Neuerungen hier für den Podcast, den wir jetzt mit dem neuen Jahr zusammen umsetzen wollen. Elisa, magst du uns da ein bisschen zu erzählen?
Ja, sehr gerne. Genau, wir sind jetzt seit einem Jahr dabei. Wir haben Januar 2025 gestartet mit unserem Podcast-Projekt und jetzt haben wir 7 Folgen aufgenommen bisher. Das hier wird jetzt unsere 8. und jetzt haben wir gedacht, das ist mal der Zeitpunkt, ja, einfach mal zu schauen, gibt es vielleicht Verbesserungsmöglichkeiten und was wollen wir so anpassen? Genau, und da war jetzt die Idee, dass wir die Kategorie 1, die hieß ja bisher immer aktuelle politische Lage, haben wir gedacht, klingt vielleicht so ein bisschen so, als würden wir einen Überblick über die komplette aktuelle politische Lage geben wollen. Das ist natürlich gar nicht unser Anspruch gewesen. Das können wir auch gar nicht hier leisten, weswegen wir sie jetzt anders genannt haben. Und zwar
Neues vom Notizblock. Nee, stimmt gar nicht. Aktuelles vom Notizblock.
Genau. Zwar mit dem Hintergrund, was einem so über den Weg gelaufen ist, ne?
Mhm, genau, was einen so beschäftigt hat in den letzten Wochen, was man vielleicht gelesen hat auf Social Media oder auch in der guten alten Papierzeitung. Ja, und was man sich vielleicht auch auf seinen Notizblock geschrieben hat, um es nicht zu vergessen.
Genau, deswegen werden wir das jetzt so machen, dass in dieser ersten Kategorie beim Notizblock eben jede Person so jeweils das Thema vorstellt, was sie eben besonders beschäftigt hat. Und wir nicht so den Rundumschlag über die komplette politische Lage geben wollen.
Genau.
Und die zweite, kleinere Anpassung, würde ich mal sagen, ist die Kategorie 3. Die hieß ja bisher einfach Narrative. Da wollen wir das so ein bisschen aufweiten und Narrative wollen wir weiterhin darstellen. Also wie wird über etwas gesprochen? Was macht Sprache mit einem? Ist ja so ein Narrativ. Aber wir wollen auch ein bisschen erklären, weil wir gemerkt haben, das interessiert die Menschen sehr über Wörter, über Sachen, die man im Radio hört. Da so ein bisschen aufklären, was steckt eigentlich hinter diesen Worten. Also da wollen wir entweder oder machen dann in dieser letzten Kategorie.
Ja, ich glaube auch, das ist eine gute Anpassung, weil irgendwann sind uns auch so ein bisschen die Narrative ausgegangen.
Und es gibt bestimmt noch einige, ja. Aber ja, das ist dann doch schwierig, die immer zu finden, ne?
Ja, ist dann doch eine gute Erweiterung, glaube ich. Und da gibt es noch viel, was es zu besprechen gilt. Sollen wir mal reinstarten?
Ja, sehr gerne.
Schön, dann würde ich nämlich auch direkt anfangen mit meinen Notizen. Also jetzt starten wir in die Kategorie 1, Aktuelles vom Notizblock. Ja, das Jahr 2025 ist gerade vorbei und dann werden ja gerne immer so Zahlen gezählt und über Monate zusammengefasst, was war da alles und was ist da so passiert. Und eine Meldung, die ich direkt in der ersten Januarwoche gelesen habe, tatsächlich auf so Screens am Rand der Straße. Mhm. Ich fahre ziemlich viel Fahrrad, deshalb sehe ich ständig, schaue ich sehr viel auf diese Screens. Da wurde dann darüber berichtet, auch so mit dem Unterton, wie toll, juhu, Asylanträge sind ganz deutlich und stark zurückgegangen im Jahr 2025 im Vergleich 2024.
Okay.
Und genau, dann ist mir auch noch ein Zeitungsartikel über den Weg gelaufen, wo das nochmal konkretisiert wurde. Und zwar ist die Anzahl der gestellten Erstanträge, also Erstanträge als Asylanträge in Deutschland im Jahr 2025 im Vergleich zu 2024 um ganze 51% gesunken.
Ach krass.
Ja, das ist mega viel. Vielleicht, um so eine konkrete Zahl zu haben, ihr dürft sie auch direkt wieder vergessen. Es waren 113.236 im Jahr 2025. Ja, und mich hat es irgendwie sehr traurig gemacht. Jetzt gar nicht die bloße Zahl, sondern halt wie darüber berichtet wurde, als wäre das jetzt was total Tolles und als könnten wir uns darüber freuen, dass jetzt weniger Asylanträge gestellt wurden. Und ich habe mich natürlich gleich gefragt, wie kommt das und warum wurden weniger Asylanträge gestellt, obwohl so die weltpolitische Lage, ob die sich jetzt um 51% verbessert hat, 24 zu 25 wage ich echt zu bezweifeln. Ja, und genau, es wurden dann in dem Artikel, den ich gelesen habe, auch so einige Gründe genannt. Einmal die Grenzkontrollen, was ich auch weiterhin irgendwie immer wieder traurig finde, dass wir jetzt einfach Grenzkontrollen
Grenzkontrollen.
Ja, ja. Einfach auch ein bisschen verrückt. Von Nancy Faeser eingeführt in 2023 und intensiviert von ihrem Nachfolger im Amt des Innenministers von Alexander Dobrindt. Ja, und ansonsten kamen noch weniger Menschen aus Syrien nach dem Ende der Herrschaft von Assad. Italien hat die Migrationspolitik auch restriktiver gestaltet. Also viele Menschen sind ja erstmal in Italien angekommen und haben sich da aber nicht registriert sozusagen, sondern sind dann weiter nach Deutschland. Und das war schwieriger im letzten Jahr. War so eine These von dem Artikel, den ich gelesen habe. Aber es gab auch was Positives, nämlich Spaniens Politik ist offener geworden. Und dort gibt es für die Menschen, die dort ankommen, auch im Asylverfahren die Möglichkeit, ziemlich schnell zu arbeiten, einen Job zu bekommen, was ja sehr anders ist hier in Deutschland. Ja, und deshalb bleiben jetzt vielleicht auch Leute einfach lieber in Spanien. Ja, nachvollziehbar.
Verständlich.
Ja. Genau, ich habe noch die Zahlen mal überprüft auf der Website vom Bundesinnenministerium. Die waren da genauso wie in einem Zeitungsartikel und ja, wie das da so beschrieben war und die Zitate dazu fand ich auch irgendwie echt sehr traurig. Zum Beispiel gab es ein Zitat von Alexander Dobrindt, dem Innenminister: Kontrolle, Kurs und klare Kante wirken. Wir ordnen mit Klarheit und Konsequenzen das Migrationsgeschehen. Wer keinen Schutzanspruch hat, soll nicht kommen. Wer Straftäter ist, muss gehen. Das klare Signal aus Deutschland heraus, dass sich die Migrationspolitik in Europa geändert hat, ist in der Welt angekommen. Also es ist irgendwie sehr weit weg von dem, wie ich es beschreiben würde.
Wahnsinn.
Ich fand es einfach ja krass, wie die so argumentiert haben. Auf der Website des Bundesinnenministeriums, warum die Zahlen sich verändern. Unter anderem wird davon Aussetzen des Familiennachzugs gesprochen. Das, was ja passiert ist, was ich eine total widersprüchliche Maßnahme finde, aus vielen Gründen. Abschaffung der Turbo-Einbürgerung, Reduktion der Pull-Faktoren. Auch ein Wort, über das wir mal sprechen können im Bereich Narrative, was nämlich wissenschaftlich eigentlich widerlegt ist, dass es sowas
gibt.
Auf jeden
Fall, ja.
Und ja, also irgendwie krass, dass die auch Argumente benutzen, die wissenschaftlich schon widerlegt sind, wie zum Beispiel Pull-Faktoren. Ja, genau. Ja, ganz schön viele Zahlen. Kannst du noch, soll ich noch ein paar mehr Zahlen einbringen oder wird es langsam zu viel?
Ich wäre noch dabei.
Okay.
Gerne dann, noch ein paar Fakten.
Dann noch ein paar Zahlen aus 25. Und zwar habe ich in einem Artikel von Pro Asyl nachgelesen, dass wie eigentlich so die Schutzquoten waren. Also quasi die Anzahl der gestellten Asylanträge, die dann positiv im Asylverfahren beschieden wurden, die Schutz bekommen haben. Mhm. Wie waren die eigentlich und wie haben die sich so verändert? Also insgesamt berichtet Pro Asyl, dass im Jahr 2025 38% positiv beschieden wurden und im Jahr 24 davor noch 59%. Das ist auch ein riesiger Unterschied. Und auch da wage ich echt zu bezweifeln, dass die inhaltliche Prüfung gleich angelegt wurde. Also wenn man da quasi mit dem gleichen Maß misst, denke ich nicht, dass sich die Welt so viel friedvoller geworden ist und so viel sicherer, dass jetzt so viele Menschen, so eigentlich 20% weniger der Menschen noch ein Recht auf Asyl in Deutschland haben. Das scheint mir auf jeden Fall zusammenzuhängen mit dem politischen Klima in Deutschland und auch mit der neuen Regierung wahrscheinlich. Ja, finde ich schon erschreckend, diesen Riesenunterschied.
Total.
Besonders krass waren da die Zahlen für Syrien. Da würden nämlich tatsächlich 95% der Anträge abgelehnt. Ja, und das, obwohl natürlich in Syrien weiterhin auch Gewalt herrscht, politische Unterdrückung und eine ganz große humanitäre Not herrscht. Ja.
Auf jeden Fall auch trotz jetzt des neuen Herrschers. Da muss man jetzt vielleicht auch sagen, das ist leider nicht so gekommen, wie man sich das erwartet hatte, sondern es wird weiterhin Gewalt dort verbreitet.
Ja, ja. Ja, das waren so meine Gedanken am Jahresanfang. Und wie war es bei dir, Elisa? Was ging dir so im Kopf umher? Was hast du dir vielleicht mal notiert hier und da?
Ja, wow, das war ein guter Start, ne? Leider nicht die schönsten Gedanken zum Jahresanfang. Ich habe vielleicht ganz passend dazu, aber nur relativ kurz, die große Abschiebeoffensive der CSU für das Jahr 2026 einmal auf mein Notizbuch geschrieben. Die hatten ihre Winterklausur, die CSU, und haben da eben diese Offensive ausgearbeitet, oder die wurde da vorgestellt, was ja mehreres beinhaltet. Zum einen sollen da syrische Geflüchtete abgeschoben werden, was ja bisher eigentlich gar nicht ging, wo jetzt aber tatsächlich in letzter Zeit schon erste Abschiebungen stattgefunden haben, wieder nach Syrien. Auch wenn unser Bundesaußenminister Wadefuhl ja noch vor ein paar Monaten gesagt hat, dass er das nicht sieht, dass man da ein menschenwürdiges Leben führen kann. Und trotzdem ist die CSU auf jeden Fall dafür. Weiterhin heißt es in dieser Abschiebeoffensive, hier Zitat, für diejenigen, die nicht freiwillig ausreisen, müssen Rückführungen schnellstmöglich eingeleitet werden. Also das finde ich schon krass, dass die CSU hier immer weiter Druck macht, das Thema immer wieder aufmacht, gerade nachdem du gerade die Zahlen genannt hast. Mhm. Es ist ja viel weniger Menschen kommen hierhin, dürfen hier bleiben. Und trotzdem ist das das Riesenthema der Winterklausur der CSU für dieses Jahr 26. Also für mich komplett unverständlich.
Ja, passt irgendwie gar nicht zusammen, ne?
Nein.
Ja.
Auch ist kein System überlastet. Wir brauchen Fachkräfte, wenn man auch sogar auf diese Richtung gehen möchte. Mhm. Jetzt nicht auf die humanitäre, sondern auf die andere. Warum gehen wir immer wieder in diese Kerbe? Ich kann das einfach nicht nachvollziehen.
Ja, scheint einfach sehr symbolpolitisch zu sein. Und man weiß ja auch aus der Forschung, dass eigentlich so Symbolpolitik, die so rechte Annahmen stützt und so tut, als würden die stimmen, auch nicht, also auch die AfD noch konkret weiter unterstützt.
Ja.
Deshalb wirklich einfach nur bitter, dass die CDU das so gar nicht erkennt und dann diese Kerbe haut, die im Endeffekt ihren eigenen Ast abschneiden wird. So.
Total. Ja, und im Gegensatz dazu ist es ja so, diese Menschen, die vor der Gewalt fliehen in den verschiedenen Ländern wie Syrien, Afghanistan, Iran, die sollen abgeschoben werden. Im Gegensatz dazu wurden jetzt aber tatsächlich ja Taliban, die ja jetzt die Macht in Afghanistan an sich gerissen haben, brutalst, und da die Menschen, vor allem die Frauen, ganz, ganz stark unterdrücken. Wir haben das auch schon in den letzten Folgen über Afghanistan mehrfach besprochen. Vertreter dieser Taliban wurden jetzt in die Botschaft in Berlin, ins Generalkonsulat in München und auch ins Generalkonsulat in Bonn gebracht und sind dort jetzt angestellt.
Ja, es macht einfach keinen Sinn.
Also ich finde das ganz, ganz schlimm. Vor allem ist es ja auch so, wenn die Taliban jetzt hier sind und in diesen Konsulaten sitzen, befürchten KritikerInnen, dass diese jetzt persönliche Daten von Menschen bekommen, die aus Afghanistan geflohen sind. Das heißt, schutzsuchende AfghanInnen sind hier vielleicht gefährdet durch die Taliban in Deutschland.
Mhm. Ja, es ist einfach so, unfassbar irgendwie, dass diese Symbolpolitik dann bis aufs Letzte, bis in die komplette Absurdität getrieben wird und dann StraftäterInnen hier sozusagen, also es geht ja irgendwie immer um StraftäterInnen oder Straftäter abschieben.
Mhm.
Was macht man? Man holt Taliban, die einfach Verbrechen an so vielen Menschen begangen haben, oder Vertreter, halt selbst nach Deutschland.
Ja.
Und da geht es auch nicht darum, dass die, keine Ahnung, Cannabis verkauft haben am Eberplatz, sondern die haben wirkliche Straftaten begangen. Die sind wirklich kritisch zu sehen und gefährlich. Aber die kommen hier auch nicht hin, um dann irgendeine Strafe abzusitzen im Gefängnis, sondern um hier angestellt zu sein und in politischen Institutionen zu arbeiten.
Das ist echt verrückt. Ja, das war so mein Einstieg in dieses Jahr. Leider auch nicht so schön. Ich habe allerdings auch wie so oft ein Aufschrei vermisst. Ich habe da nicht das Gefühl, dass es so angekommen ist. Und so haben wir unser Jahr gestartet.
Ja, also das war unser Einstieg in das Jahr 2026 eher ein bisschen ernüchternd und negativ. Aber es gibt auch viele Menschen da draußen, die ganz tolle Arbeit leisten. Und einer davon ist auch Gast heute bei uns. Und deshalb steigen wir jetzt ein in die zweite Kategorie, das Thema des Tages.
Ja, dann willkommen zu unserem Thema des Tages. Heute haben wir wieder einen Gast dabei, und zwar Mariam von Fian. Schön, dass du da bist.
Hallo, danke für die Einladung.
Ich habe jetzt gerade schon Fian gesagt. Willst du einmal sagen, was das heißt?
Fian steht für Food First Informations- und Aktionsnetzwerk. Also wie man im Namen schon raushören kann, sind wir eine Organisation, die sich mit Ernährung beschäftigt, und zwar ganz konkret seit 1986, also jetzt seit fast 40 Jahren, engagieren wir uns für das Menschenrecht auf Nahrung.
Genau, wir kennen uns ja auch aus Köln. Wir als Seebrücke Köln plenieren einmal im Monat bei euch. Netterweise dürfen wir da eure Räumlichkeiten für nutzen. Daher kennen wir uns, und du hast uns auch Anfang des Jahres eure Arbeit so ein bisschen vorgestellt. Deswegen dachten wir, das ist total sinnvoll, was ihr da macht, und wir stellen das Ganze hier gerne mal im Podcast vor. Du hast schon gesagt, ihr seid eine Menschenrechtsorganisation, die sich mit dem Thema Ernährung beschäftigt. Was genau macht ihr?
Unser Ziel, unsere Vision ist es, eine Welt zu schaffen, die frei von Hunger ist und in der jede Person den Zugang hat zu den Ressourcen, die ihr ein Leben in Würde ermöglichen. Und dazu zählt eben ausreichend Ernährung, und dazu zählt aber eben auch Wasser, eine saubere Umwelt und eben verschiedene natürliche Ressourcen, die es ermöglichen, sich auch in Würde zu ernähren.
Okay, wow.
Genau, wir sind eine internationale Organisation, das habe ich schon gesagt. Also wir haben Strukturen in über 20 Ländern. Also wenn ich jetzt hier von Fian spreche, in meiner Rolle als Referent, dann spreche ich für Fian Deutschland. Wir haben aber eben Strukturen in über 20 Ländern und haben aber eben auch ein Büro bei den Vereinten Nationen in Genf, auch in Rom bei der FAO, weil wir eben auch in diesen internationalen Organisationen Berichte einreichen, an Sitzungen teilnehmen und eben das internationale Menschenrechtssystem ganz konkret nutzen, auch um das Menschenrecht auf Nahrung einzufordern. Wir hier in Deutschland machen eben ganz konkret Fallarbeit vor allem. Das heißt, wir begleiten Fälle von Menschenrechtsverletzungen, wo das Menschenrecht auf Nahrung verletzt wird, und nutzen diese Fälle, die oft sogenannte Einzelfälle sind, also wo es vielleicht um eine Gemeinde geht oder um eine Familie oder um ein Dorf, nutzen die aber eben, um Machtstrukturen herauszufordern und darüber konkrete Verbesserungen zu erreichen. Also beispielsweise durch strategische Prozessführung.
Das heißt, von einem Fall, der dann vielleicht gewonnen wurde, kann man dann international sehen, der wurde so entschieden, also wird auch in anderen Fällen so entschieden. Es ist wichtig, diese Einzelfälle dann durchzuführen.
Genau, genau. Wobei der Begriff Einzelfälle bei uns eben insofern nicht ganz stimmt, weil es eben selten Einzelpersonen sind, sondern wir in der Regel sozusagen mit ganzen Personengruppen, mit Gemeinden, die vertrieben werden beispielsweise, mit LandarbeiterInnen, deren Löhne nicht ausgezahlt werden, mit indigenen Menschen, deren Wasserressourcen durch Pestizide vergiftet werden. Das sind eben verschiedene Fälle, wo Personengruppen betroffen sind, deren Menschenrecht auf Nahrung verletzt wird und wo dann eben durch die Fallarbeit, durch die ganz konkrete Begleitung versucht wird, ganz konkret natürlich die Situation der Menschen zu verbessern und darüber hinaus strukturelle politische Verbesserungen zu erzielen.
Das klingt echt super spannend und mega wichtig. Und das ist ja auch genau das, was du gerade schon angesprochen hast, was auch so ein bisschen den Bezug zu unserem Thema der Migration herstellt. Weil Menschen, wie du gesagt hast, wenn das Wasser verseucht ist oder wenn da nichts mehr wachsen kann auf dem Feld wegen Pestiziden, dann müssen die Menschen vielleicht ihren Wohnraum verlassen und dann ja auch migrieren. Oder auch das Thema des Klimawandels spielt da auch mit rein. Wenn jetzt eine Dürre ist oder mehrere Jahre Dürre oder der Fluss fließt da nicht mehr, wie er früher geflossen ist, dann können die Menschen nicht mehr da vor Ort bleiben. Und genau, passt dann also unsere Arbeit unserer beiden Gruppen eigentlich ganz gut zusammen.
Genau, vielleicht nochmal einen Schritt zurück, um auch nochmal die Rolle dann von Fian Deutschland in dem Kontext zu verstehen. Unsere Aufgabe ist es sozusagen zu schauen, wo verletzt der deutsche Staat das Menschenrecht auf Nahrung. Das kann inländisch sein, dazu werden wir bestimmt gleich auch nochmal sprechen, also beispielsweise im Zuge von Sozialabbau oder Asylbewerberleistungsgesetz. Das kann aber eben auch, und das ist so ein bisschen das Vierenkernthema, extraterritorial sein. Also dass der deutsche Staat auch außerhalb der eigenen Grenzen das Menschenrecht auf Nahrung achten muss, schützen muss und gewährleisten muss. Beispielsweise, wenn deutsche Unternehmen im Ausland Investitionen tätigen. Mhm. Oder wenn Lieferketten zu Menschenrechtsverletzungen führen und diese Produkte am Ende in Deutschland im Supermarkt verkauft werden. Ein ganz konkretes Beispiel ist der Kaveri-Fall. Das ist so der älteste Fian-Fall. Mhm. Da geht es um die Vertreibung von über 4000 Menschen in Uganda durch einen Hamburger Kaffeekonzern, die Neumann-Kaffeegruppe. Und seit über 20 Jahren begleitet Fian die Menschen in Uganda, lädt regelmäßig auch die Vertriebenen nach Deutschland ein, um hier Advocacy-Arbeit zu machen. Fian Deutschland ist selber häufig in Uganda und begleitet dort Gerichtsverhandlungen. Und die Forderung ist eben, dass Neumann Kaffee sich entschuldigt und die Vertriebenen Entschädigung bekommen. Und das ist eben seit über 20 Jahren ist es ein wichtiger Fall von Fian. Mhm. Und da sieht man auch einfach, wie langatmig so eine Fallarbeit sein muss. Weil es geht natürlich bei Fallarbeit, es ist ja nicht so, dass da ein Problem ist und niemand erkennt das Problem und dann gehen wir hin und lösen das Problem, sondern da, es hängt ja zu tun mit ganz vielen Machtstrukturen, mit Interessen, auch mit kapitalistischen Interessen. Und was wir sozusagen durch diese Fallarbeit machen können, ist eben diese Machtstrukturen herausfordern und den Menschen, die innerhalb dieser Menschenrechtsverletzungen, innerhalb dieser Handelsstrukturen in dem Fall, deren Stimmen nicht gehört werden, die keine Lobby haben, die sozusagen zu unterstützen und den Rücken zu stärken. Das ist so ein bisschen unsere Rolle. Andere Fälle von Vertreibungen haben wir in Brasilien durch Sojaplantagen.
Das heißt, das ist immer, da kommt ein Unternehmen und macht riesengroße Plantagen auch über Dörfer hinweg, wo eigentlich vorher Menschen gewohnt haben, ist dann eine Plantage. Deswegen werden die Menschen vertrieben.
Genau, das nennt man auch Landgrabbing, also das, das Land, was Menschen bewirtschaften, auf dem Menschen leben, was sie auch benötigen, auch in Würde zu leben, geraubt wird durch den Anbau von sogenannten Cash Crops, also von exportorientierten Monokulturen in der Regel, okay, die nicht dazu da sind, die Menschen vor Ort zu ernähren, sondern die eben für den Weltmarkt gedacht sind. Soja in Brasilien ist ein anderes Thema. Ich persönlich arbeite zum Thema Palmöl in Zentralamerika. Das ist ein Agrarprodukt, was viel mit Landraub auch in Verbindung steht, was die letzten Jahre auch immer mehr am Expandieren ist. Mhm. Und wir haben aber auch ganz neue Formen der Landenteignung, beispielsweise durch Klimaschutzprojekte, durch Naturschutzprojekte, wo eben im Rahmen von beispielsweise in Tansania, wo die Maasai leben, dort aktuell Maasai vertrieben werden für die Ausweitung eines Nationalparks. Das ist ein Beispiel. Ja. Ein anderes Beispiel ist Paraguay, wo Menschen ihr Land verlieren, weil dort Eukalyptusbäume gepflanzt werden sollen. Und diese Eukalyptusbäume sind eben dafür da, CO2 zu kompensieren. Okay. Und Land sozusagen mit enteignen für internationale Kompensationsmärkte. Also da gibt es auch neue Formen von Landenteignung, wo wir als Vieren eben versuchen hinzuschauen und die Verantwortlichen dieser Verletzungen zur Rechenschaft zu ziehen und eben die Betroffenen zu begleiten, um an Recht zu gelangen.
Mhm. Ja, und das sind jetzt auch Themen, die mir noch gar nicht bewusst waren. Also Unternehmen, die da Plantagen bauen, das hat man irgendwie schon mal gehört. Das ist irgendwie schon länger bekannt, würde ich mal sagen. Aber bei Klimaschutzmaßnahmen hätte ich das jetzt nie gedacht und wahrscheinlich wird das jetzt immer mehr, wenn man weniger fliegen will oder ein schlechtes Gewissen hat, wenn man fliegt und dann auch als Privatperson diese Kompensation bezahlen kann. Da denkt man ja eigentlich, man tut was Gutes damit und auch bei Naturschutzgebieten denkt man sich, das ist ja schön, dass die ausgeweitet werden eigentlich. Du hast auch gerade das Thema einmal kurz Lieferketten aufgemacht. Ich bin jetzt wirklich nicht so tief im Thema, aber wurde nicht vor einiger Zeit ein Lieferkettengesetz hier verabschiedet, was eigentlich auch so etwas die Menschen schützen soll, die da in der ganzen Wertschöpfungskette hängen?
Das ist ein sehr interessantes Thema und wäre eigentlich einen eigenen Podcast wert. Okay. Ich versuche es mal kurz zu fassen. Gerne. Also erstmal in Bezug auf Lieferketten ist erstmal wichtig zu betonen, wir benutzen immer das Wort Lieferkette. Ich würde viel eher von Wertschöpfungsketten sprechen, weil es geht sozusagen nicht nur, wenn man sich jetzt so eine Lieferkette sozusagen als Fluss vorstellt, ne? Und dann gucken wir oft was passiert downstream? Also was passiert sozusagen am Punkt A, wird was angebaut und dann fließt das irgendwie nach Deutschland und dann schauen wir auf diese Produkte. Mhm. Was wir viel mehr auch betrachten müssen, ist, wer finanziert beispielsweise gewisse Handlungen? Also was ist die Rolle von Banken, was ist die Rolle von Versicherungen, mhm. von Finanzunternehmen mhm. in diesen Wertschöpfungsketten? Weil beispielsweise sind ja vor allem auch Banken und Versicherungen, die zum Beispiel massiv daran verdienen, wenn sie in Minen oder fossile Energien beispielsweise investieren. Ne? Mhm. Nur das schon mal ja. auch als ja. wichtiger Aspekt, warum wir eher von Wertschöpfungsketten sprechen als von Lieferketten, mhm. weil sie eben verschiedene Felder abdecken. Und dann zum aktuellen Lieferkettengesetz. Es wurde in Deutschland jahrzehntelang einer Kampagne, wo Fian auch Teil von war, für ein Lieferkettengesetz gekämpft. Mhm. Das war extrem schwierig, weil immer behauptet wird, ja, aber es braucht doch gar kein Lieferkettengesetz. Wir haben doch so freiwillige Selbstverpflichtungen und wir haben doch Siegel und wir haben doch Labels, mhm. wo wir immer gesagt haben, nein, das reicht nicht aus. Das reicht offensichtlich nicht aus. Es braucht Verpflichtungen und diese Verpflichtungen müssen auch weit genug gehen. Also diese Verpflichtungen beispielsweise müssen eine zivilrechtliche Haftung beinhalten. Ja, das heißt, klar. dass in dem Fall, wenn wir jetzt nochmal auf den Uganda-Fall gucken, mhm. auf den Kaveri-Fall, Vertriebene aus Uganda müssen die Möglichkeit haben, vor einem deutschen Gericht klagen zu können.
Ja.
Als ein Beispiel. Das beispielsweise oder auch Klimasorgfaltspflichten, also das Unternehmen darlegen müssen, wie achten sie auf Klimaschutz in ihren Unternehmensstrukturen beispielsweise, ne, ihre CO2-Bilanzen.
Ja.
Das sind alles Aspekte, die sind im deutschen Lieferkettengesetz nicht ausreichend berücksichtigt worden. Auch, was ich eben gesagt habe, die Rolle der Finanzunternehmen. Mhm. Ne? Sozusagen können auch Finanzunternehmen haftbar gemacht werden, wenn sie in Menschenrechtsverletzungen investieren.
Ja.
Auch das ist im deutschen Lieferkettengesetz nicht drin. Und trotzdem ist es ein riesengroßer Erfolg, weil es gab so ein Gesetz vorher nicht und es gibt jetzt erstmal so ein Gesetz. Und es ist ein ganz konkretes Instrument, was RechteträgerInnen haben, wenn ihre Menschenrechte verletzt werden, um Unternehmen zur Rechenschaft
ja,
zu ziehen.
Ja, okay. Also ihr seid froh, dass es das gibt und dass da was gekommen ist?
Wir sind sehr froh, dass es das ja. gibt und wir beobachten einen sehr starken präventiven Charakter auch. Also was das Lieferkettengesetz nicht macht, es macht kein begangenes Unrecht wieder gut. Und das ist eine große Schwäche darin. Mhm. Also es sieht keine Entschädigungen vor.
Ah, ja.
Es sieht nicht vor, dass Menschen ihr Land zurückbekommen. Aber die Wirkung, die wir gerade beobachten, ist vor allem, dass eben Unternehmen mehr hingucken müssen in ihren Lieferketten. Mhm. Wer sind die Zulieferer? Was passiert da? Weil es eben erstmal wir als Menschenrechtsorganisation, als Zivilgesellschaft ein Instrument in der Hand haben, auch was wir dann konkret nutzen können. Was dann passiert ist, es kam die sogenannte EU-Direktive, also das ja. europäische Lieferkettengesetz, was in den ursprünglichen Entwürfen deutlich weitergegangen ist als das deutsche Lieferkettengesetz. Mhm. Und wo wir alle gesagt haben, ja super, mehr Klimaschutz ist da drin, zivilrechtliche Haftung ist da drin, mhm. umweltbezogene Sorgfaltspflichten sind da drin. Also in ganz, ganz vielen Fällen geht das viel weiter.
Ja, klingt schon mal gut.
Klingt schon mal gut. Das war aber nur der Anfang. Was jetzt passiert ist, die letzten Monate und Wochen, dass es zunehmend abgebaut wurde und jetzt gerade im sogenannten Omnibus-Verfahren wurde das Lieferkettengesetz mehr oder weniger abgeschafft. Also es wurde nicht abgeschafft, aber es wurde so weit entkernt, dass man eigentlich nicht mehr von einem wirksamen Lieferkettengesetz sprechen kann.
Oh, es gab zu viel Widerstand? Oder warum war das? Warum wurde es so entkernt?
Weil vor allem die Industrie und Unternehmen massiv ja. lobbyiert haben. Und das ist eigentlich mit das Skandalöseste daran. Es ist passiert in der Abstimmung von den europäischen Volksparteien, haben das Lieferkettengesetz entkernt mit den Stimmen der extremen rechten und faschistischen Fraktionen im Europäischen Parlament. Also die sogenannte Brandmauer, von der hier immer gesprochen wird, ist die letzten Tage tatsächlich gefallen im EU-Parlament. Darüber wird leider kaum gesprochen und der ganze Diskurs dahinter ist letztlich dieser Rückbesinnung auf nationalstaatliche Interessen und wir können doch jetzt im Kontext von globaler Unsicherheit, Kriegen und Krisen können wir doch jetzt nicht noch unsere Unternehmen auch noch schwächen und können denen jetzt nicht auch noch zusätzliche Hausaufgaben geben,
ja.
sondern wir müssen jetzt unsere Unternehmen stärken, wir müssen sie wettbewerbsfähig halten. Das ist sozusagen der Diskurs der ja. europäischen Volksparteien.
Ja.
im konkreten Fall auch der CDU. Und dann wurde eben mit den Stimmen der extrem rechten Fraktion, wurde eben das Lieferkettengesetz sozusagen bis zur Unkenntlichkeit, sage ich mal, auseinandergenommen. Und jetzt gibt es innerhalb der Bundesregierung auch Stimmen, das deutsche Gesetz jetzt anzupassen auf das europäische Gesetz. Und damit wären eigentlich ganz viele Fortschritte, die wir gerade wahrnehmen, überhaupt nicht mehr.
Also das Deutsche nochmal ein bisschen abzuschwächen.
Wieder abzuschwächen.
Europäischen.
Und das, und da fordern wir auch die Bundesregierung auf, das zu lassen, weil es gibt auch völkerrechtlich ein sogenanntes Rückschrittsverbot. Also du darfst Menschenrechte nicht abbauen. Du musst Menschenrechte progressiv verwirklichen. Und du kannst da, wo man Fortschritt war, kannst du nicht hingehen und das wieder rückgängig machen. Aber das wird jetzt der nächste politische Kampf sein, den wir da führen müssen.
Das heißt, man kann sich nicht sicher sein, dass das nicht rückgebaut wird, auch wenn es eigentlich nicht erlaubt ist. Ne?
Man kann sich nicht sicher sein und es ist tatsächlich schon auch ziemlich schockierend zu sehen, wie eine Kampagne von Menschenrechtsorganisationen, entwicklungspolitischen Organisationen der letzten Jahre, wie das Lieferkettengesetz in so schneller Zeit so unter die Räder kommt und so schnell wieder abgebaut wird. Also es ist tatsächlich ziemlich besorgniserregend, auch für andere politische Prozesse natürlich.
Total. Da wurde so viel Zeit und Geld und so reingesteckt, um das zu schaffen und dann wird es innerhalb von kürzester Zeit so entkernt, wie du es genannt hast.
Klar, genau. Und die Leidtragenden sind, aber natürlich jetzt nicht wir, sondern die Leidtragenden sind PlantagenarbeiterInnen, das sind Näherinnen in den Textilfabriken in Bangladesch, das sind die Leidtragenden, wenn soziale Standards und Menschenrechtsstandards in Lieferketten wieder abgebaut werden.
Ja. Wow, okay. Ja, das ist wirklich ein sehr interessantes Hintergrund und wie du sagst, wahrscheinlich kann da ein ganzer Podcast selber mit gefüllt werden, aber hängt ja alles mit dem Thema zusammen, mit Ernährung und ja, die Lieferkette, wo fängt es an, wo kommt das Essen hin oder aber auch die Menschen, die dann vor Ort, wie werden sie bezahlt, was können sie sich vor Ort leisten, also es hängt ja alles sehr miteinander zusammen.
Hängt sehr miteinander zusammen und auch das Klimathema hängt damit ja auch ganz stark zusammen. Also einerseits auch anzuerkennen, inwieweit führt die Klimakrise dazu, dass Menschen ihre Ressourcen, die sie brauchen zum Leben, verlieren, ihr Land unfruchtbar wird, Gewässer verschwinden beispielsweise. Wer ist dafür verantwortlich? Wer kann auch dafür verantwortlich gemacht werden, haftbar gemacht werden? Und wie gehen wir dann aber auch um mit diesen Migrationsbewegungen, die damit zusammenhängen? Ne? Das hattest du ja auch gesagt.
Ja, ja, genau.
Also wir haben beispielsweise einen Fall, den ich auch sehr eng begleite. Da geht es um Fischereigemeinden in Honduras an der Küste. Und diese Familien verlieren die letzten Jahre zunehmend den Zugang auch zur Fischerei durch die Klimakrise. Also Fischbestände gehen zurück, die Böden sind versalzen, weil Überschwemmungen zunehmen, ne? Der Meeresspiegel steigt. Dazu kommt, dass vor allem Garnelenunternehmen zunehmend Mangroven entwalden, Mangroven, die auch für den deutschen Markt bestimmt sind. Dadurch gehen natürliche Schutzbarrieren verloren. Also kurz gesagt, Leute verlieren ihren Menschen, verlieren ihre Lebensgrundlagen und gehen weg. Und die meisten gehen natürlich in die USA. Also erstmal auch viel in die großen Städte, aber auch eben in die USA. Und da ist eben auch eine ganz konkrete politische Forderung auch der Menschen vor Ort, ist anzuerkennen, Migration anzuerkennen als Anpassungsmaßnahme an den Klimawandel.
Natürlich.
So,
sollte es sein, weil wenn du irgendwo nicht mehr leben kannst, weil, wie du sagst, du keine Grundlage mehr hast, weil du dein Essen nicht mehr fischen kannst, aber auch wenn es zu heiß wird, wenn du kein Wasser mehr vor Ort hast, das ist ja eine Klimaanpassungsmaßnahme, würde ich ja eigentlich sagen.
Genau. Das so auch anzuerkennen und statt es zu kriminalisieren und zu problematisieren, eben mit den entsprechenden Garantien und rechtsstaatlichen Instrumenten dann entsprechend eben auch auszustatten, dass Menschen eben in Würde migrieren können und sich anpassen können an den Klimawandel.
Ja.
Ob das bei Klimawandel, aber das ist natürlich auch bei Form von Landgrabbing, die ich vorher beschrieben habe, natürlich so. Und ich finde es immer ganz spannend, sich auch zu betrachten, dass letztlich Migrationsbewegungen vom Süden in den Norden auch eine Sichtbarmachung sind von globalen Ungleichheitsverhältnissen und Ausbeutungsverhältnissen. Und das, was dann so Versuche sind, wie so eine Festung Europa zu schaffen, Abschottungsmaßnahmen sind letztlich auch Versuche, diese imperiale Lebensweise, die ja immer versucht, unsere ökologischen und sozialen Folgen zu externalisieren und draußen zu lassen, dass das sich natürlich auch widerspiegelt dann in dieser unmenschlichen Migrationspolitik und das genau auch so zusammenzudenken, glaube ich, finde ich irgendwie sehr, sehr wichtig.
Auf jeden Fall. Ja, leider. Das kommt wahrscheinlich noch aus den kolonialen Denkweisen, dass man woanders machen kann, was man will, da sich holt, was man will. Ja, auch Europa ganz stark, USA natürlich auch, aber dann nicht mit den Folgen hier vor Ort konfrontiert werden will, sondern hier hat man ja dann die Rohstoffe, die Nahrung und alles, was man sich holt und damit ist man fein. Aber wie es dann vor Ort aussieht, wie dann da ausgebeutet worden ist, wie die Region ausgebeutet worden ist, damit will man ja hier nichts zu tun haben. Was man aber natürlich hat. Und da kann sich Deutschland und Europa und USA niemand von frei machen und da muss auch die Verantwortung getragen werden. Also ist eigentlich klar.
Genau, und das ist auch, das heißt, was ja fortgeführt wird, gerade in diesem ganzen Kontext von Umsetzung von Klimaschutz- und Naturschutzkonzepten. Und wenn wir uns dann mal Karten anschauen, wo sitzen die Unternehmen und die Profiteure dieser Kompensationsgutschriften, nämlich vor allem im globalen Norden und wo sind die Weltregionen, wo Menschen damit zu kämpfen haben, dass ihr Land auf einmal umgenutzt werden soll, dass auf einmal die Landnutzung geändert wird, dass auf einmal Wasser in Baumplantagen fließen soll, das ist eben vor allem im globalen Süden. Also da sieht man eben auch ganz stark diese koloniale Kontinuität, also wo ist die Wertschöpfung? Und wo sitzen die Profiteure?
Ja. Wie unterstützt ihr die Menschen dann vor Ort ganz konkret?
Also erstmal vielleicht, wie kommen wir auf die Fälle? Also wie erfährt jetzt Vier in Deutschland von FischerInnen, die ihre Lebensgrundlage in Honduras verlieren? Das ist eben auch durch unsere internationale Struktur. Also das ist jetzt in dem Fall Vier in Honduras oder in einem anderen Fall Vier in Uganda oder eben unsere Schwestersektion in anderen Ländern, die eben ganz konkret die Menschen begleiten und mit den Menschen eben die Fallarbeit machen und dann merken, es gibt eine Verbindung nach Deutschland. Nämlich das Unternehmen, was für die Vertreibung zuständig ist, sitzt in Deutschland. Oder die Produkte werden in Deutschland verkauft. Oder die Deutsche Entwicklungsbank hat dort mit einem Kredit investiert. Oder im Kontext Klimakrise ist es natürlich noch ein bisschen komplexer mit so Verursachergeschichten. Aber trotzdem ist es auch eine sehr spannende Frage, gerade in diesem Kontext von Schäden und Verluste. Und eben anhand dieses Falls der Fischereigemeinden zu versuchen, genau das einfach mal so plastisch zu machen. Was heißt denn eigentlich Klimagerechtigkeit ganz konkret? Und was wir dann eben konkret machen ist, wir recherchieren zu den Fällen, wir suchen Hintergründe, wir dokumentieren und dann unterstützen wir eben die betroffenen Personen. Das kann rechtlich sein, indem wir beispielsweise vor Ort auch Anwältinnen bezahlen oder indem wir menschenrechtliche Verfahren unterstützen, beispielsweise Anhörungen bei den Vereinten Nationen, Beschwerdemechanismen bei Banken, ne, wo es ja manchmal so Beschwerdemechanismen gibt. Und Ziel ist es dann eben, Gerechtigkeit für die Betroffenen zu schaffen und gleichzeitig diese Missstände sichtbar zu machen und Verbesserungen zu erreichen. Und das passiert aber immer, und das ist das Allerwichtigste, in ganz enger Absprache mit den Leuten vor Ort. Ja. Also wir würden niemals etwas tun, was die Leute vor Ort sozusagen nicht wollen. Und solange die Leute vor Ort wollen, dass wir weiter dabei sind und was unsere Rolle da drin sein soll, unterstützen wir, so gut wir es können. Und wenn Gemeinden dann irgendwann sagen, wir brauchen die Unterstützung nicht mehr, dann machen wir das auch nicht mehr. Also wir machen das sozusagen nicht für uns, sondern das passiert immer in enger Abstimmung mit den Leuten vor Ort. Was wir dann für die Leute fordern, kann ich jetzt gar nicht so allgemein sagen, sondern das können Entschädigungen sein, nach Forderungen nach Entschädigung. Das können Forderungen auch einfach sein nach Öffentlichkeit. Ja. Das können Forderungen sein nach Landrückgabe. Das können Forderungen sein nach Renaturierung. Gerade im Kontext von Minenerweiterung oder Bergbau ist das ein großes Problem. Also das kann sozusagen von Fall zu Fall sehr unterschiedlich sein. Aber wichtig bei dieser Advocacy-Arbeit ist es eben, dass wir immer, auch wenn wir hier in Deutschland dann sprechen mit Bundestagsabgeordneten, mit Auswärtigem Amt, mit Ministerien, dass wir sozusagen immer das eng abstimmen mit den Betroffenen und sozusagen versuchen, ihre Position zu vertreten, wenn sie nicht hier sein können. Oder noch besser, wenn es die Möglichkeiten das hergeben, dann eben auch die Leute einladen, dass sie selber eben hier in Gremien, mit denen sie sprechen wollen, dann eben auch in Kontakt treten können. Es geht heutzutage online auch natürlich wieder viel besser. Also man kann auch mal online durchaus Gespräche vermitteln.
Mhm.
Und ansonsten haben wir noch verschiedene so kleinere Formate wie Eilaktionen beispielsweise, wo wir unsere UnterstützerInnen und Mitglieder auffordern, Briefe zu unterschreiben, die dann geschickt werden an lokale Behörden, Autoritäten,
mhm,
mit dem Aufruf, eine Räumung beispielsweise zu stoppen.
Mhm. Mhm.
Und das sind dann natürlich Solidaritätsbekundungen, aber wir erleben auch durchaus, wie das was bewirkt. Also wie eine internationale Öffentlichkeit dafür sorgt, dass beispielsweise eine Räumung zumindest erstmal verzögert wird.
Schön.
Weil natürlich Menschenrechtsverletzungen, die im Unsichtbaren passieren, deutlich leichter passieren, als wenn gemerkt wird, okay, da ist eine internationale Öffentlichkeit, die uns gerade auf die Finger guckt.
Richtig, richtig gut und so wichtig, was ihr da macht. Ja, genau, du hast es gerade auch schon einmal kurz gesagt. Vielleicht kannst du noch mal kurz den Hintergrund dazu erläutern, weil bei Menschenrecht, da denkt jetzt vielleicht nicht jeder an Ernährung, aber das Recht auf Nahrung ist auch ein Menschenrecht, korrekt?
Korrekt. Also das Recht auf Nahrung, das Recht auf Ernährung ist verankert auch in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte.
Mhm.
Es war ja das erste Mal, dass sich wirklich die weltweite Staatengemeinschaft geeinigt hat auf ein Dokument, in dem Menschenrechte formuliert sind. Dann gab es aber im Kontext von Ost-West, Kalter Krieg, keine Einigung darum, was sind jetzt eigentlich die wirklich wichtigen Menschenrechte. Die kapitalistischen Staaten, der Westen haben gesagt, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, freie Wahlen, also die bürgerlich-politischen Rechte. Und das sind die, die man hier auch allgemein als Menschenrechte kennt.
Sind ja auch total wichtig und gut, ne?
Die sind total wichtig und gut.
Mhm.
Es waren aber vor allem die Gesellschaft im globalen Süden, aber auch in den sozialistischen Staaten, die gesagt haben, was bringt uns die Wahlfreiheit, was bringt uns die Pressefreiheit, wenn wir nichts zu essen haben, wenn die Leute auf der Straße leben müssen. Also sozusagen die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Menschenrechte eben auch anzuerkennen. Das Problem ist so ein bisschen, hier wurde oder wird immer so getan, als wäre das kein Problem von Menschenrechten, sondern als wäre das einfach ein Thema für Sozialpolitik. Das ist, glaube ich, so ein bisschen der Unterschied.
Verstehe.
Und dann wurden eben zwei Menschenrechtsverträge geschlossen. Es gibt den Vertrag über die zivilen, die bürgerlich-politischen Rechte und es gibt den Vertrag über die wirtschaftlich-sozialen, kulturellen Rechte. Das sind sozusagen zwei Menschenrechtsverträge, die nebeneinander existieren. Das hat diesen historischen Hintergrund. Mhm. Aber beide sind inzwischen von fast allen Staaten unterzeichnet und seit der Wiener Menschenrechtskonferenz 1993 sind auch beide so gleichwertig anerkannt und die Unteilbarkeit der Menschenrechte, von der ja oft gesprochen wird, wurde eben auch auf dieser Menschenrechtskonferenz dann auch deklariert. Also es wurde gesagt, das eine ist jetzt nicht wichtiger als das andere, sondern die sind unteilbar, die hängen zusammen und trotzdem ist es zum Teil einfach so, dass es hier sehr wenig bekannt ist.
Mhm.
Und ich erzähle das gerade, weil das ist auch wichtig zu verstehen, warum sich FIAN gegründet hat. FIAN ist nämlich tatsächlich entstanden aus Amnesty International heraus in den 80ern, weil es eben bei Amnesty International in Deutschland und in Europa einen sehr starken Fokus gab eben auf bürgerlich-politischen Rechten.
Ja.
Und es gab eigentlich hier kaum eine Organisation, eine Struktur, die zum UN-Sozialpakt gearbeitet hat. Und da waren eben FIAN und Habitat International, kennt man ja vielleicht auch, waren dann sozusagen die ersten Organisationen, die gesagt haben, Habitat hat eben das Recht auf Wohnen genommen, FIAN hat das Recht auf Nahrung genommen, wo man sagt, okay, wir übernehmen sozusagen auch die Arbeitsweise in großen Teilen von Amnesty und diese extrem wichtige Menschenrechtsarbeit, aber diese Einklagbarkeit von sozialen Menschenrechten, was heißt das Menschenrecht auf Nahrung, wie können wir das konkret durchsetzen? Das hat sich FIAN dann eben zur Aufgabe gemacht. Das ist so ein bisschen die Geschichte.
Okay, verstehe.
Und dann eben davon ausgehend auch auszuformulieren, was ist eigentlich das Recht auf Nahrung? Weil viele sagen ja, Recht auf Nahrung heißt, was zu essen zu haben. Recht auf Nahrung heißt, frei von Hunger zu sein.
Mhm.
Das stimmt, aber es ist eben noch viel mehr. Es ist eben viel komplexer. Es geht nicht nur um die Verfügbarkeit von Nahrung, weil Verfügbarkeit haben wir genug. Wir hätten von dem, was wir produzieren, was wir anbauen, haben wir eigentlich genug, um, je nachdem, welche Studien man nimmt, 10 Milliarden Menschen zu ernähren.
Mhm.
Aber trotzdem haben wir knapp 700 Millionen Menschen, die hungern. Woran liegt das? Und es liegt eben daran, dass sie durch wirtschaftliche, politische und soziale Bedingungen daran gehindert werden, eben sich angemessen zu ernähren. Und auch dieser Begriff der Angemessenheit. Ne?
Ja.
Ernährung ist nicht nur Ernährung, sondern es geht um eine gesunde Ernährung, es geht um eine ausgewogene Ernährung, es geht auch um eine kulturell angemessene Ernährung, um eine selbstbestimmte Ernährung, das ist eben ganz wichtig. Genau, und diese Perspektive des Rechts auf Nahrung eben in der Hungerbekämpfung ist eben ganz wichtig. Es wird ja auch von Ernährungssicherheit gesprochen und da geht es eben darum, dass der Staat eben den Leuten genug zu essen gibt. Und darum geht es uns nicht, sondern es geht vor allem beim Recht auf Nahrung und da hängt das auch ganz stark mit dem Konzept der Ernährungssouveränität zusammen, dass Menschen die Kontrolle haben über die Ressourcen, selber zu entscheiden, wie wollen sie sich ernähren. Ja, da geht es um Wasser, da geht es um Land, da geht es um Saatgut. Also ja. Saatgut beispielsweise ist auch eine ganz starke menschenrechtliche Frage. Wer hat Zugang zu welchem Saatgut? Was ist mit der Kontrolle durch Saatgutkonzerne? Ja. Ne? Sozusagen, das hängt ja alles damit zusammen. Das ist sozusagen das eine Wichtige beim Recht auf Nahrung und das andere, und das wird eben auch leider oft übergangen, ist eben, dass die Rechteinhabenden in den Mittelpunkt gestellt werden, auch in die Entscheidungen einbezogen werden. Also wenn darüber diskutiert wird, wie bekämpfen wir die globale Hungerkrise? Wer spricht darüber, wer entscheidet, wer sitzt da an den Tischen bei den großen Konferenzen? Sind das LandarbeiterInnen? Sind das BäuerInnen? Sind das indigene Völker? Sind das die Menschen, die vor allem für die Welternährung zuständig sind und die uns vor allem ernähren, oder sind das eben Agrarkonzerne und andere Akteure? Das ist sozusagen auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt beim Menschenrecht auf Nahrung, dass eben die Hungernden selbst und die Rechteinhabenden eben ins Zentrum gestellt werden müssen, auch für die für die Lösungsfindung.
Ja, natürlich. Es ist schön, immer über Menschen zu sprechen und über deren Bedürfnisse zu sprechen, aber nicht mit ihnen und nicht selber sie in solchen Formaten sprechen zu lassen, was ja eigentlich viel sinnvoller wäre. Und jetzt hast du es auch gerade gesagt, dass sich Menschen angemessen ernähren können, auch kulturell, auch selber bestimmen können, was sie essen, nicht nur einfach das Essen da ist. Und das ist ja auch wieder ein Thema, was so ein bisschen auch hier auch in Europa das Thema mit aufnimmt, wenn wir jetzt auf das Thema Migration nochmal schauen, weil wir als Seebrücke ja auch die Abschiebehaft sehen, wo Menschen in gefängnisähnliche Lager gesteckt werden, auch hier in Deutschland, und da in dieser Haft gar nicht die Möglichkeit haben, selber zu entscheiden, was sie essen, ohne dass sie jetzt eine Straftat getan haben, dass sie da in dieser Haft sitzen. Oder auch in den Lagern, die es an den europäischen Außengrenzen, aber auch innereuropäisch gibt, da können Menschen nicht entscheiden, was esse ich, was koche ich, was kaufe ich ein, ist das meiner Religion entsprechend, was ich da esse und zubereite. Also das ist genau so ein Thema, wo das Thema Ernährung oder Recht auf Nahrung dann zu dem Thema Migration auch hier in Europa und Deutschland zusammenhängt. Und ein anderes Thema ist auch das Thema der Bezahlkarte. Die Bezahlkarte ist ein Instrument, das immer mehr eingeführt wird für Menschen, die sich in Erstaufnahmeeinrichtungen befinden, die nicht mehr das Geld, was ihnen zusteht, in bar ausgezahlt bekommen, sondern auf die sogenannte Bezahlkarte. Und mit dieser Bezahlkarte, also mit dieser Karte, können sie dann in Einkaufsläden gehen und sich das Essen oder was auch immer kaufen. Allerdings nehmen das natürlich auch nicht alle Läden an, nur gewisse Läden, nur in Rewe, in Aldi und so kann man einkaufen. Aber da können Menschen ja nicht alles das kaufen, was sie vielleicht benötigen. Also das betrifft auch wirklich viele Menschen, die sich in irgendeiner Art in dem Asylverfahren befinden, dass sie gar nicht die Möglichkeit haben, die Ernährung zu bekommen, die sie brauchen, die sie wollen.
Genau, du hast vollkommen recht. Also ob das jetzt Nahrungsmittel, Pakete sind oder Bezahlkarten, Sachleistungen, verletzen die Freiheit, sich selbstbestimmt zu ernähren. Und auch das Menschenbild dahinter ist ja schon extrem problematisch. Es ist ja auch ein Stück weit entmündigend, weil der Diskurs, der dahinter steckt, ist ja, dass die Menschen selber nicht in der Lage wären, zu entscheiden, wie sie mit ihren Ressourcen, mit ihrem Geld umgehen, welchen Anteil sie eventuell auch nach Hause schicken müssen. Abgesehen davon könnte man beispielsweise auch fragen, wie dieser Versuch, diese Auslandsüberweisungen dadurch komplett einzudämmen, inwieweit das vielleicht auch in den Herkunftskontexten der Menschen das Recht auf Nahrung verletzt. Das könnte man beispielsweise auch mal sich mit auseinandersetzen. Bin ich mir sicher, dass es da auch Fälle von gibt. Und insgesamt ist diese Bezahlkarte ja auch nur ein Aspekt sozusagen eines größeren Problems. Und dieses Problem ist ja insgesamt dieses Asylbewerberleistungsgesetz, das eben gesagt wird, Menschen nur, weil sie einem gewissen Aufenthaltsregime unterliegen, anders behandelt werden als andere. Und als Menschenrechtsorganisation sagen wir eben, Menschenrechte sind universell und unteilbar. Und wir fordern eben, dass solche Gesetze abgeschafft werden und dass alle Menschen, die in Deutschland leben, gleich behandelt werden. So, das ist sozusagen, glaube ich, der Kern. Und das sagen aber auch letztlich jetzt nicht nur wir als irgendwelche SpinnerInnen oder so, sondern es gibt ja auch, ich habe nochmal geguckt, auch das Bundesverfassungsgericht beispielsweise hat 2012, glaube ich, als es um die Regelsätze im Asylbewerberleistungsgesetz ging, gesagt, die Menschenwürde ist nicht migrationspolitisch relativierbar. Also man kann nicht die Menschenwürde relativieren, indem man migrationspolitische Ziele damit umsetzen will. Mhm. Das ist aber genau das, was passiert. Und aber auch das Bundesverfassungsgericht sagt das. Also das ist sozusagen auch nicht an den Haaren herbeigezogen, wenn jetzt Fian oder Seebrücke oder wer auch immer sowas sagen. Und dazu ist es aber vielleicht noch ganz spannend, der UN-Sozialausschuss, das ist das Gremium bei den Vereinten Nationen, der Ausschuss, der die Einhaltung der wirtschaftlich-sozialen kulturellen Rechte, die ich eben eingeführt habe, überwacht. Also beim UN-Sozialausschuss müssen Staaten regelmäßig Berichte einreichen über die Umsetzung der WSK-Rechte. Und es gibt beim UN-Sozialausschuss die Möglichkeit einer Individualbeschwerde. Das heißt, dass Individuen oder Gruppen sich an den Ausschuss wenden können, wenn sie die im WSK-Pakt verbrieften Rechte, ihre Rechte verletzt werden und der nationale Rechtsweg ausgeschöpft ist. Dieses Individualbeschwerdeverfahren war auch was, was es schon länger gibt, aber was Deutschland nie ratifiziert hat, jetzt seit ein paar Jahren schon. Jetzt gibt es dieses Instrument und tatsächlich hat die Gesellschaft für Freiheitsrechte jetzt vor ein paar Wochen die allererste Individualbeschwerde vor dem WSK-Ausschuss eingereicht. Und da geht es eben ganz konkret darum, dass seit Oktober 2024 sogenannte Dublin-Geflüchtete, ne, also Geflüchtete, wo andere Staaten zuständig sind für die Bearbeitung der Asylverträge, in manchen Kommunen keine Leistungen mehr bekommen. Und die Folge ist, dass eben Leute mittellos werden, obdachlos werden. Und da wurde eben auch der Rechtsweg hier ausgeschöpft und deutsche Gerichte konnten eben den KlägerInnen nicht helfen. Und dann wurde eben jetzt vom UN-Sozialausschuss eine Beschwerde eingereicht, wo eben gesagt wurde, okay, der diskriminierungsfreie Zugang zu sozialen Menschenrechten wie dem Recht auf Wohnen, dem Recht auf Gesundheit und dem Recht auf Nahrung ist nicht gewährleistet. Hier werden Menschen diskriminiert, einfach nur aufgrund der Tatsache, wie sie wann eingereist sind und welchen Aufenthaltsstatus sie haben. Und da wird es jetzt spannend zu sein, zu beobachten, zu welchem Schluss der Sozialausschuss jetzt kommt und wie ernst der deutsche Staat dann sozusagen diese Empfehlung nimmt.
Ja, das heißt, da wurden die Leistungen so stark eingeschränkt.
Genau, also ganz konkret ist, glaube ich, die Beschwerde eingereicht von einem Geflüchteten, der in Thüringen lebt, wo das Mindestmaß an sozialer Sicherheit nicht mehr gegeben ist durch die Leistungskürzungen. Und eben dieser diskriminierungsfreie Zugang zu sozialer Sicherheit, dass der nicht mehr gewährleistet ist. Muss man jetzt gucken, muss beobachten, was da jetzt bei rauskommt. Aber ich glaube, das kann dann schon eine Präzedenz schaffen auch für so eure Arbeit und für das, was da gerade in dem Bereich passiert. Und auch eine Präzedenz schaffen für dieses allgemeine Problem, dass wir haben eben die Menschenrechte und warum gelten diese oft für Geflüchtete nicht? Und dass es eben dieses Problem ist, dass Menschenrechte eben noch viel zu oft gekoppelt sind an Staatsbürgerinnenschaft, also wirklich daran gekoppelt sind, dass du Teil bist einer bestimmten politischen Gemeinschaft. Ne? Und das ist ja dieses, was Hannah Arendt beschrieben hat mit das Recht, Rechte zu haben. Also du hast erst Rechte, du hast erst Menschenrechte, wenn du Teil bist einer bestimmten politischen Gemeinschaft.
Ja.
Aber genau, warum dieses gerade so spannend ist, diese Individualbeschwerde vor dem WSK-Ausschuss, weil eben genau über diese Fragen da jetzt debattiert werden wird.
Ja, okay, also wir sehen, da hängt das Thema Ernährung, aber auch Diskriminierung, vor allem auch für Menschen, die sich im Asylverfahren sind, das hängt super eng zusammen.
Unsere Aufgabe ist zu schauen, wie steht es um die Verwirklichung des Menschenrechts auf Nahrung und den Verpflichtungen des deutschen Staats und sowohl weltweit als auch eben ganz konkret hier in Deutschland. Und das sind in Deutschland auch nicht nur AsylbewerberInnen, sondern da geht es beispielsweise auch allgemein um SozialhilfeempfängerInnen, um Menschen mit Behinderung, es gibt so ganz verschiedene Personengruppen, deren Recht auf Nahrung in Deutschland auch verletzt wird.
Jetzt hast du vorher einmal von euren Mitgliedern gesprochen. Das heißt, man kann Mitglied bei euch werden, man kann euch unterstützen. Sag gerne, wie die Hörerin nach der Sendung, was sie danach tun sollen.
Genau, also wir sind eine Mitgliederorganisation und ganz viel unserer Arbeit lebt eben davon, dass wir natürlich einerseits auf der internationalen Ebene die dicken Bretter bohren müssen, sage ich mal, und gleichzeitig auf lokaler Ebene eben ganz viel auch Engagement haben, auch ehrenamtliches Engagement, also in Lokalgruppen beispielsweise. Also wir haben in Köln eine Lokalgruppe, wir haben in München eine Lokalgruppe, in Wuppertal, in Berlin. Also vielleicht können die HörerInnen mal schauen, wo es im Umfeld eine Lokalgruppe gibt. Dazu findet man die Infos auf der Website. Wir haben auch Arbeitskreise, wo man sich ganz spezifisch nochmal mit Fragestellungen auseinandersetzen kann. Also wir haben beispielsweise einen Arbeitskreis zu Dekolonialität, also wo wir uns so ein bisschen anschauen, okay, was hat unsere Arbeit eigentlich mit kolonialen Strukturen zu tun? Wir haben einen Arbeitskreis Bildung, wo wir versuchen, unsere doch sehr komplexen Themen runterzubrechen auf eine verständliche Form, die wir in Bildungsarbeit vermitteln wollen. Die Arbeitskreise sind dafür da, dass eben vor allem ehrenamtliche Mitglieder auch einfach teilhaben können. Verschiedene Formate, wo dann vier Mitglieder zusammenkommen und eben auch unsere Arbeit auch mitgestalten können. Dann natürlich immer die Möglichkeit, an Eilaktionen teilzunehmen, an Kampagnen zu unterstützen. Das sind dann eben alles Sachen, die unsere Mitglieder und unsere UnterstützerInnen machen, die wir gar nicht leisten können aus der Geschäftsstelle aus. Und natürlich, wie man uns sonst noch unterstützen kann, ist natürlich das Thema Spenden. Genau, auch wir haben leider zu kämpfen mit finanziellen Engpässen, mit schrumpfenden zivilgesellschaftlichen Räumen, einem zunehmenden Anti-NGO-Narrativ, was auch unsere Spielräume zunehmend einengt. Und um unbequem zu bleiben, um hartnäckig zu bleiben, auch politisch unbequem zu bleiben und unabhängig zu bleiben, sind wir eben angewiesen auf Spenden.
Sehr gut, auf jeden Fall sehr konkret. Also man kann euch einerseits mit Geldern unterstützen, aber auch wirklich mit der Arbeit bei euch in euren Strukturen. Super, dann haben die Menschen ja jetzt genügend Möglichkeiten. Wir verlinken auf jeden Fall eure Webseite, wo wahrscheinlich alles nochmal genau aufgedröselt ist, wo man sich vielleicht für ein Newsletter oder sowas abonnieren kann.
Genau, für Newsletter, aber auch für verschiedene Social Media Kanäle oder
perfekt,
auch Printformate, je nachdem, ganz Augusto.
Sehr gut, ja, das werden wir auf jeden Fall hier verlinken. Perfekt. Ja, dann vielen Dank, Marian, dass du heute da warst. Es war wirklich sehr aufschlussreich und ich bedanke mich nochmal ganz herzlich für eure Arbeit.
Ja, danke für die Einladung und bis bald.
Danke, Elisa, für dieses Interview mit Marian. Ich habe euch sehr gerne zugehört. Es war echt spannend, was zu erfahren über die Arbeit von Fion. Und dann übernehme ich jetzt mal wieder und quatsche ein bisschen weiter, und zwar in der Kategorie 3. Die hieß ja bisher immer Narrative und wir haben die jetzt erweitert auf so, wir erklären auch was. Und dann hat sie die Überschrift, was ist eigentlich? Und heute wollen wir das besprechen. Was ist eigentlich? Und das Wort, das wir uns ausgesucht haben, ist das Zustrombegrenzungsgesetz. Ein sehr langes deutsches Wort, was das Unwort des Jahres 2025 Nummer 2 geworden ist. Auf Platz 1 ist Sondervermögen gelandet und auf Platz 2 Zustrombegrenzungsgesetz. Was ist das eigentlich? Das Zustrombegrenzungsgesetz wurde,
ein langes Wort.
Das ist wirklich ein langes Wort. Davon gab es bisher nur einen Entwurf, oder nee, wie soll ich sagen, es ist nicht durchgegangen. Also es ist jetzt kein Gesetz, das jetzt festgeschrieben ist, sondern das war nur geplant und ist dann zum Glück, sage ich, nicht durchgegangen. Und das wurde ursprünglich eingebracht von der CDU-CSU, noch während der Ampel. Dann ist das aber nichts geworden, Ampel ist zerbrochen und so weiter. Dann gab es den Messeangriff in Aschaffenburg im Januar 2025. Dann hat die AfD sich gedacht, ach klasse, wir haben da doch noch dieses Zustrombegrenzungsgesetz irgendwo in unserem Papierakten rumliegen, kramen wir das doch mal wieder raus. Jetzt könnten ja Leute denken, wir müssen hier irgendwas begrenzen. Und dann, das hat dann die CDU-CSU mitbekommen und wollte dann selber ihr Gesetz wieder einbringen und sich das quasi nicht da klauen lassen. Vielleicht so, um so ein bisschen zu verstehen, worum es da gehen soll. Der erste Satz von diesem Gesetz ist: Das Gesetz dient der Steuerung und Begrenzung des Zuzugs von Ausländern in die Bundesrepublik Deutschland. Also im Endeffekt eine weitere Verschärfung der Migrations- und Asylpolitik.
wo wir auch schon in der ersten Kategorie vorhin drüber gesprochen haben, was ja schon einfach geschieht, ne?
Ja.
Es kommen ja schon einfach viel weniger Menschen nach Deutschland.
Ja. Und ja, es war dann auch so, dass klar war, dieses Gesetz wird nur durchkommen mit Stimmen der AfD aus dem Bundestag. Und die CDU-CSU wollte es trotzdem und hat es trotzdem eingebracht. Und letztendlich wurde es abgelehnt.
Yay, yay. Auch mal was Schönes.
Auch mal was Schönes, ja. Also zum Glück wurde es abgelehnt, aber nur mit 11 Stimmen. Zu wenig, also ganz schön knapp. Wer weiß, wann die das wieder aus dem Hut zaubern. Und es wurde auf jeden Fall auch ganz schön viel protestiert dann Anfang 2025, weil das das erste Mal gewesen wäre, dass die AfD-Stimmen genutzt worden wären.
Genau, beziehungsweise gab es ja da auch noch relativ zeitgleich diesen sogenannten Fünf-Punkte-Plan. Wer sich erinnert, ist jetzt schon ein Jahr her, der von der CDU dann eingebracht wurde, in dem eben auch ganz viele, also diese fünf Punkte zur Begrenzung der Migration nach Deutschland waren, eben wie dauerhafte Grenzkontrollen, konsequente Zurückweisung. Also dieser Fünf-Punkte-Plan wurde von der CDU eingebracht und da wurden die Stimmen der AfD benötigt und dann auch genutzt, um diesen Plan zu verabschieden. Und ja, wie du gesagt hast, zum Glück gab es daraufhin eine ganz große Demonstrationswelle und viel Kritik daran, dass der jetzige Kanzler wirklich die Stimmen der AfD nutzt.
Ja, ja. Ja, und du hast am Anfang des Podcasts gesagt, da hast du einen Aufschrei vermisst. Ich weiß gerade gar nicht mehr, worauf du es genau bezogen hast, aber da war jetzt mal der Aufschrei. Also da gab es wirklich Proteste und ich finde es auch eigentlich total positiv, dass das Zustrombegrenzungsgesetz das Unwort des Jahres oder zumindest auf Platz 2 Unwort des Jahres 25 gelandet ist. Weil ich glaube, dass Leute das nicht gewählt haben, weil das so furchtbar lang ist, dieses Wort, sondern weil es halt einfach ja auch verunmenschlicht. Also Zustrom ist ja auch so eine Wassermetapher und
gar nicht mehr so der Mensch im Vordergrund ist. Ne? Mhm. Ja, total. Es ist als ganz abstrakt benannt.
Und auch als ginge es da irgendwie um so große Massen oder Mengen.
Ja.
Und eigentlich geht es ja immer um individuelle Menschen, die ihr Leben verändern wollen, die hierher kommen, Asyl beantragen wollen oder was auch immer. Auf jeden Fall finde ich es irgendwie echt schön auch, dass dieses Wort als Unwort gewählt wurde und scheinbar viele Menschen da auch nicht hinterstehen.
Das stimmt. Es gab ja insgesamt über 550 Wörter, glaube ich, zur Auswahl bei dieser Unwort des Jahres-Kategorie, dass die ersten zwei jetzt sehr von der CDU geprägte Wörter sind, lassen wir einfach mal so stehen.
Genau.
Okay, ich glaube, das war soweit unsere Kategorie 3 auch, oder?
Mhm. Ja, und dann ist die erste Podcast-Folge 2026 auch schon fertig.
Genau, wir freuen uns, dass ihr wieder dabei wart. Ich freue mich, dass du dabei warst, Kara. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dir und ja, viel Spaß beim Hören.
Viel Spaß euch beim Hören und wir freuen uns mit euch zusammen hoffentlich auf die weiteren Folgen von 26.
Tschüss.
Tschüss.